Wie kann ich bei mir andocken, dass ich mich selber verstehe, dass ich mein inneres Erleben beginne fassen zu können, ohne jetzt in eine Therapie gehen zu müssen, ohne jetzt irgendwie ständig in Coachings oder so sein zu müssen, sondern selbst ermächtigt, mich fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Und das musste ich zunächst mal bei mir selber erkennen und erfahren. Und mit dieser Erfahrung im Bauch und im Körper kann ich das jetzt recht authentisch, glaube ich, weitertragen, dass wir nicht als Menschheit darum herumkommen werden, uns selbst als Menschen weiterzuentwickeln. Und das fängt bei jedem einzelnen Menschen an.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Günther zu. Er erzählt über die Kulturtechnik, Kontexten und wie es geht, wirklich verbunden zu handeln. Dabei geht es darum, niemanden ein- und auszuschließen. Um die Erkenntnis, dass wir alle Teil des Ganzen sind und uns selbst schaden, wenn wir anderen schaden. Kontexten als Verb drückt die Bewegung des selbstermächtigten Handelns aus, welches uns zu Selbstwirksamkeit führt. Es ist Eigenwohl und Gemeinwohl zugleich. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und Erfahren, wie wir wirklich in verbundenes Handeln kommen. Hallo und herzlich willkommen heute beim Podcast Empathie-Schenker Günther. Und wie immer am Anfang meine Frage auch an dich. Womit bist du da? Was ist dein Thema, das dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du einmal gehört werden möchtest?
Ja, hallo Sebastian, einen schönen Tag aus Wien. Ja, mein Thema ist Kontexten, die Kulturtechnik, die Claudia Wagner entwickelt hat. Und ja, da bin ich dazu da, das auch ein Stück weit über deinen tollen Podcast in die Welt zu tragen.
Jetzt habe ich natürlich zwei Fragen. Was ist Kontexten? Und warum ist dir das Thema wichtig und wie bist du dazu gekommen, dass dich das bewegt?
Ui, ja, das sind zwei große Fragen gleich. Das eine ist, Kontexten wurde entwickelt, weil wenn man genau auf die Welt so schaut, also wie der Mensch so agiert, dann kann man ja überall im Kleinen wie im Großen spaltende Phänomene beobachten. Also das fängt in der Familie an, geht über die Schule oder im Freundeskreis bis hin in die große Welt, in die Politik, in der Wirtschaft, in den Gesellschaften, kann man ja überall so Phänomene beobachten, wo man zunächst einmal vielleicht den Menschen abwertet, ihn dann sozusagen auch durch diese Abwertung ausgrenzen kann und schließlich kann man dann andere zum Teil wirklich drastische Maßnahmen wie Konflikte und Krieg damit rechtfertigen. Und wenn man sich so überlegt, wo hat das begonnen, dann, ja, dann kommt man an den Punkt, dass irgendwo die Menschheit scheinbar abgebogen ist, wo es ungünstig war. Und das Kontext ist dazu da, wieder mal zu schauen, wie geht denn wirklich verbindendes Handeln? Also wie geht es miteinander so, dass es friedlich bleiben kann?
Okay, also worum es dir geht, ist, wie kommen wir in ein verbindendes Handeln?
Genau.
Damit wieder Frieden im Miteinander entsteht. Und dazu ist ein Weg für dich Kontexten.
Ja, genau, weil da braucht es ja ein paar Dinge, damit dieses verbindende Handeln gelingen kann. Da braucht es so den einzelnen Menschen als Ausgangspunkt, also auch mich zum Beispiel, der wieder erkennt und lernt, dass wenn man dem anderen schadet, man sich letztlich selber schadet, wenn man es zu Ende denkt. Genau. Und die Kontexten Kulturtechnik hat auch ein Menschen- und Weltbild zum Beispiel definiert, wo man genau das festhält, worum es geht, nämlich niemanden und nichts auszuschließen, aber auch nichts und niemanden einzuschließen. Es ist so ein Gedanke, dass wir letztlich alle auf diesem Planeten einer Familie angehören, nämlich dieser Menschheitsfamilie.
Okay, das Kontexten als Kulturtechnik, das verbindet mit dem aus dem Prinzip heraus, wir gehören irgendwie alle zusammen. Und
genau.
Das Ausschließen ist ja dann dementsprechend ein Widerspruch. Also das ist halt quasi so die Haltung nach dem Motto, wir sind miteinander verbunden.
Ja, genau. Und wenn man, das sieht man ja heute zum Beispiel am Klimawandel, der betrifft uns alle.
Ja.
Also spätestens hier kann man erkennen, dass wenn an einer Stelle auf der Welt etwas passiert, das Auswirkungen auf ganz anderen Stellen auf der Welt hat. Also ich habe heute erst in der Früh ein Posting gesehen von einem Menschen, der auf Urlaub ist und ein Video gepostet hat, das gezeigt hat, wie verschmutzt das Meer an der Adria ist, wo er gerade Urlaub macht. Und er hat sich dann sozusagen darüber geäußert, ja, wie schlimm es mit dem Klimawandel geworden ist und dass hier der Urlaub überhaupt nichts Angenehmes mehr hat. Und ich habe dann versucht, darauf hinzuweisen, dass ja der Urlaub selbst als Konzept dazu beiträgt, eine ganze Industrie zum Beispiel zu entwickeln, die letztlich maßgeblich auch am Klimawandel teilhat. Und das Konzept von Urlaub zum Beispiel ist vielleicht 100 Jahre alt. Davor gab es das gar nicht in unseren Köpfen. Und da wieder hinzuführen, dass man sagt, wie kann ich denn mein Leben so gestalten, dass ich selbst keinen Beitrag mehr aktiv dazu leiste, diesen Effekten, diesen Phänomenen, die sich global zeigen, Vorschub zu leisten. Aber da muss der Mensch selber drauf kommen. Also ich glaube, das funktioniert wenig über Protest oder über Widerstand. Das versuche ich eher über die Erkenntnis, dass man selber ein Teil vom Ganzen ist, ja, zu erreichen.
Jetzt sind mir so ein paar Fragen aufgekommen. Also das eine ist, ne, wie erreichst du die Erkenntnis? Also was sind deine Impulse? Aber ich will nochmal wiederholen zum Verstehen. Also dich bewegt das Thema, weil dir ein friedvolles Miteinander wichtig ist, habe ich verstanden.
Ja, und weil ich mich selber wieder erinnert habe, wie es war, als ich ein Kind war.
Aha.
Also wenn man, also wir haben da ein Buch, Kontexten auch, wo das alles festgehalten ist, und da steht ein Zitat ganz am Beginn für die Kinder von gestern, von heute und von morgen. Wir haben an einer Stelle vielleicht vergessen, dass wir selbst mal Kinder waren und mit offenen, staunenden Augen in die Welt sozusagen eingetreten sind. Und je erwachsener, unter Anführungszeichen, wir wurden, desto mehr haben wir Schritte und Aktivitäten gesetzt, die uns in eine Falle führen. Und diese Erkenntnis, man braucht sich eigentlich nur daran erinnern, wie man selbst als Kind war. Man war offen, man war verbindend, man hat sich die ersten Freunde sozusagen gesucht, man hat ganz aktiv am Elternleben oder in dieser ersten Gruppe, in der man grundgeprägt wurde, das müssen ja nicht immer die Eltern sein, hat man versucht, diese Welt zu erkunden, und da war man offen und authentisch und an das braucht man sich eigentlich, glaube ich, wieder nur erinnern. Und da liegt ganz viel Erkenntnis drin. Also gibt Religionen, die ja das auch festhalten, sagen, werdet wie die Kinder. Und jetzt bin ich überhaupt kein religiöser Mensch. Aber ich anerkenne schon, dass viel Erkenntnis schon in den Generationen vor uns sozusagen geschöpft wurde. Und da braucht man dort und da immer nur wieder hinhören und hinschauen, was die Alten schon wussten. Und die Alten wussten sicherlich vieles über das Leben, aber die Geschwindigkeit, in der wir die letzten 100, 200 Jahre unser Zusammenleben gestaltet haben, das ist, glaube ich, für einen Menschen ungünstig. Das tut dem Menschen als Spezies und als Einzelnen nicht gut. Das geht viel zu schnell.
Dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, ne?
Ja, genau. Und das ist so ein Erkenntnisgewinn, den ich die letzten Jahre selbst hatte und auch an einen Punkt mich geführt hat, dass ich jetzt die Dinge viel, viel langsamer angehe.
Ja. Okay. Also was ich von dir gehört habe, dass dir im Leben Offenheit, offenes Aufeinander zugehen, Neugier, Entdecken wichtig ist, das, was du so aus deiner Kindheit für dich erinnerst und mitnimmst. Und die Erkenntnis, dass es eine andere Qualität gibt, wenn du langsam durchs Leben gehst, anstatt der Geschwindigkeit zu folgen.
Ja. Und dieses langsam hat damit zu tun, dass man ein stärkeres Bewusstheit über die eigene Befindlichkeit, über den aktuellen Zustand des Körpers, wo stehe ich im Moment, wie stehe ich im Moment da, das braucht Entschleunigung, das braucht Zeit und man nennt das auch, ja, im Präsenz sein, im Hier und Jetzt sein und aus diesem Hier und Jetzt den Schritt in den nächsten Schritt zu setzen. Also das bildet ganz eine andere Kraft heraus in diesem nächsten Schritt, indem man das bewusst, achtsam und langsam macht.
Ja, also dass ich mir die Zeit nehme, mich selber wahrzunehmen im Hier und Jetzt. Und damit quasi mich auch mit mir selber verbinde erst einmal, ne?
Ja, genau.
Und dann aus einem anderen Bewusstsein und einer Klarheit heraus zu handeln und
Genau.
nicht immer so im Automatismus durch die Geschwindigkeit.
Genau. Die Selbstwahrnehmung ist ein ganz ein starker, hat ganz starken Einfluss auf das Handeln. Wie ich mich wahrnehme und was ich in mir wahrnehme, das hat große Bedeutung auf mein Handeln im Außen. Und deshalb ist wirklich eine Kunst sozusagen, sich wieder selbst zu spüren im Alltag, der überladen ist von Impulsen, der ständig neue Impulse liefert, der auch verführt, der ein Alltag, der fordert, ja, der einen in Strukturen zwingt oder in Strukturen führt, die man gar nicht mehr hinterfragt. Und deshalb ist beim Kontexten so wichtig, diese Verbindung zwischen Menschen und Strukturen wiederherzustellen. Und das kann jeder Mensch letztlich selber. Ja. Lernen, dass die Struktur im Außen den Alltag automatisiert und diesen Alltag auch formt. Das ist auch gut so. Also wir müssen nicht jedes Mal nachdenken, ob wir jetzt beim über die Straße gehen, zuerst nach links und dann nach rechts schauen, zumindest in Europa, Kontinentaleuropa. In England wäre es ungünstig, diese Reihenfolge. Aber diese Struktur hat uns sozusagen, ist in uns so weit internalisiert, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen. Und irgendwer hat mal gesagt, dieses Rationale, das bringt uns über die Straße und dieses Erlernte und Internalisierte bringt uns lebend über die Straße. Und das ist auch gut so. Ja. Aber es gibt Strukturen, die haben wir genauso internalisiert, die uns aber auch krank machen. Und das zu erkennen und dafür eine Sensorik wieder zu entwickeln, dafür gibt es das Kontext und dafür gibt es Werkzeuge, die jeder Mensch selber einfach anwenden kann.
Das heißt, Kontexten will, hat das Ziel, dass ich erkenne, in welchem Kontext ich mich bewege und wie der Kontext auf mich wirkt.
Naja, Kontexten, wenn man es jetzt genau betrachtet, hat keinen eigenen Willen. Also das will mal gar nichts. Kontexten ist als Wort deshalb entstanden, weil, also es ist ein Verb, ein Tunwort, abgeleitet vom Kontext, der ja eher starr ist. Da war die Idee, dass das Kontexten als Verb die Bewegung des Handeln ausdrücken soll. Kontexten tut jeder Mensch, aber es gab bis jetzt kein Wort dafür. Und wir forcieren das Kontexten in eine bestimmte Richtung, nämlich in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. Das bedeutet, dass ich so kontexte als Mensch und dass ich das so lerne, dass ich in jedem Moment auf mein Eigenwohl achten kann und gleichzeitig das Gemeinwohl im Blick haben kann, also mein Umfeld, dass ich niemanden mit meinem Tun schade, im Kleinen wie im Großen. Also eine Entscheidung im Supermarkt zu treffen, welches Produkt kaufe ich jetzt, dann kann ich natürlich ein Produkt kaufen, das sehr viel CO2-Emissionen vielleicht verursacht, oder ich kann ein regionales Produkt, das hier einen Arbeitsplatz fördert. Also diese Entscheidungskompetenz sich wieder zu holen und nicht völlig sozusagen unbewusst und beeinflusst von der Werbung einfach zu einem Produkt zu greifen. Das ist schon Kontext in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl.
Ja. Ah, okay. Also Kontexten gleich, wie bewege ich mich in einem Kontext?
Wie bewege ich mich in einem Kontext? Und idealerweise so, dass ich mir nicht schade, dem Umfeld nicht schade und auch den Generationen, die nach uns kommen, schade.
Genau, also nachhaltig bewegen.
Ja, genau. Nachhaltig ist die Richtung, die, glaube ich, für alle günstig wäre, um mal sich zu überlegen, was die im Alltag bedeuten könnte.
Was ich auch noch raushöre, ist, also, dass ich mir bewusst werde und über meinen Kontext und meinen Kontext, in dem ich mich bewege, gewahr werde. Und das hört sich für mich so an, dass es dann auch darum geht, mich selbst zu ermächtigen, dass ich entscheiden kann, wie ich mich in diesem Kontext bewege. Auch wenn ich vorher vielleicht gedacht habe, der Kontext, der Rahmen ist gegeben und ich habe gar keine andere Wahl, als mich so zu verhalten, wie ich mich verhalte, ne?
Ja, also der Kontext ist im Moment eher so, wie er ist. Ja?
Ja.
Der ist in diesem Moment, wie er ist. Aber es kommt ein Thema auf mich zu, das mich jetzt inspiriert oder das mir einen Impuls versetzt, zu handeln. Und diesen Punkt zu erkennen, wo ein Impuls von außen oder auch von innen, also ein Gedanke, auftaucht, der hat viel mit der Ermächtigung zu tun, mit der Selbstermächtigung, mit dem Empfinden, fühle ich mich überhaupt selbstermächtigt und fühle ich mich in der Eigenmacht zu handeln oder fühle ich mich ohnmächtig?
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel Ohnmacht empfinde, dann wird es schwierig mit dem Handeln. Das heißt, Kontexten hängt auch eng mit dem Konzept von Selbstwirksamkeit zusammen. Und das hat wiederum Bedeutung auf das Miteinander mit anderen.
Mhm.
Da bin ich eher in einer aktiven, gestalterischen Haltung oder bin ich in einer Haltung, die sagt, naja, ich kann ohnehin auf die Dinge keinen Einfluss nehmen.
Ja, dann bin ich passiv quasi. Genau.
Dann bin ich passiv und manche sogar in einer eher opferhaltigen Rolle oder vielleicht sogar in einer Rolle, wo sie auch dann natürlich körperlich das Empfinden haben, ich bin handlungsunfähig.
Ja.
Und das ist eigentlich ein furchtbares Gefühl.
Ja, ja. Ich habe gerade so gedacht, okay, wie fühlt sich das an, wenn man in dieser Opferhaltung ist und ohnmächtig ist gegenüber seinem Kontext, wozu das dann führen kann, wenn man da auf Teufel komm raus will, ne? Und dann projiziert.
Ja, also meine Erfahrung ist da, also das ist auch ein Selbsterfahrungsteil, wenn ich mich in der Ohnmacht befunden habe. Also das ist viele, viele Jahre her, dass ich dieses Gefühl hatte, dann erstarrt der Körper, dann wird die Struktur im Körper auch starr bei mir. Da ist Hitze im Kopf aufgestiegen. Da sind viele Phänomene, die ich damals gar nicht zuordnen konnte, waren dieser Ohnmacht, sozusagen mit dieser Ohnmacht verbunden. Und wenn wir Vitalität und Resilienz wollen, dann sind Ohnmachtsgefühle ungünstig.
Ich habe gehört, dann braucht es Bewegung halt. Ne?
Dann braucht es Bewegung, ja. Und Bewegung hat auch mit dem Körper zu tun, in dem Sinn, dass der Körper selbst sich bewegt. Das tut er eh bis zu einem gewissen Grad immer, also mit dem Atmen und mit dem Verdauungsorganen und mit dem Herzschlag und mit vielen anderen körperlichen Komponenten, ist er im Leben ohnehin immer in Bewegung. Aber das kann man fördern und auch von sich fordern, dass man dem mehr Bewegung hinzufügt. Und ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren mit Sport angefangen. Ich war kein sehr sportlicher Mensch, aber Sport hat mich auch in Bewegung gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch im Kopf.
Ja. Jetzt habe ich verstanden, was dich ja bewegt, ne? Das Miteinander, friedvolles Miteinander, wie gestalten wir Welt gemeinsam, Nachhaltigkeit. Und wie bist du dann aufs Kontexten gestoßen?
Ja, das war der zweite Teil deiner Einstiegsfrage. Wie bin ich aufs Kontexten gekommen? Also meine Lebensumstände waren damals so, ich war in einem Job angestellt, im Finanzdienstleistungssektor, und ich hatte damals schon ein ganz ein starkes Gefühl, dass die Strukturen, so wie sie sind, mir nicht gut tun, in keiner Position. Bin dann ausgestiegen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und ich dachte damals, ja, mach mal, ich war schon erfahren im Beratungsgeschäft sozusagen und dachte mir relativ, das kann nicht so schwer sein, ein Beratungskonzept zu entwickeln und aus dem heraus dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Ich war viel zu früh. Ich wollte damals mit der Soziokratie, mit der Gemeinwohlökonomie und verschiedenen anderen Konzepten da was auf den Weg bringen. Und ich habe auch erkannt, außer dass ich zu früh war, dass diese Konzepte nicht ineinander spielen. Also das spielt nicht zusammen. Und dann bin ich durch einen Zufall der Claudia Wagner begegnet, die hat damals im Waldviertel, das ist so auf halbem Weg zwischen Wien und Prag, eine abgelegene Gegend. Und sie hat damals dort das Kontexten gerade entwickelt und da im Schwerpunkt das Fünf-Punkte-Modell. Und sie hat mir das erklärt und hat mir das gezeigt. Und in dem Moment war mir schlagartig klar, das ist das, was mir bisher gefehlt hat im Leben, aber auch bei den anderen Konzepten, nämlich der einzelne Mensch. Wie kann ich bei mir andocken, dass ich mich selber verstehe, dass ich mein inneres Erleben beginne fassen zu können, ohne jetzt in eine Therapie gehen zu müssen, ohne jetzt irgendwie ständig in Coachings oder so sein zu müssen, sondern selbst ermächtigt, mich fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Und so bin ich aufs Kontexten gekommen. Und dieses Fünf-Punkte-Modell war ein magischer Moment. Also ich habe damals im ganzen Körper gespürt, das fühlt sich richtig und stimmig an. Das ist genau das, was es jetzt braucht. Und seither, also das sind jetzt 12 Jahre, habe ich hunderte, wenn nicht tausende Fünf-Punkte-Modelle mit verschiedensten Themen gemacht. Und es hat mich jedes Mal ein Stück weitergebracht. Also es war so immer so ein Schritt weiter. Und ja, also Ausgangspunkt ist der Mensch. Und das musste ich zunächst mal bei mir selber erkennen und erfahren. Und mit dieser Erfahrung im Bauch und im Körper kann ich das jetzt recht authentisch, glaube ich, weitertragen, dass wir nicht als Menschheit darum herumkommen werden, uns selbst als Menschen weiterzuentwickeln. Und das fängt bei jedem einzelnen Menschen an.
Musste gerade an diesen Spruch denken, am Fuße des Leuchtturms ist es am dunkelsten.
Ja, den kannte ich nicht. Das ist gut. Ja,
Weil
ja.
wir gucken immer so im Außen, weißt du, wenn wir nach Lösungen suchen. Du hast Gemeinwohlökonomie erzählt, du hast noch ein anderes Modell,
Soziokratie, ja.
Soziokratie genau, erwähnt. Dass, also die Methoden, was können wir im Außen gestalten, oder auch im Miteinander. Also das ist das Bild für mich, der Leuchtturm, der nach außen leuchtet, damit das Außen Orientierung hat, ne? Aber wenn du dann da, wo du selber stehst, nämlich im Leuchtturm oder am Fuße des Leuchtturms, da ist halt dann kein Licht, ne?
Ja.
Und
Ja.
deswegen ist es dort am dunkelsten. Und was ich jetzt von dir gehört habe, ist, durch das Kontexten hast du dann gesagt, okay, ich guck mal hier nach unten auf den Fuß des Leuchtturms und da, wo ich jetzt gerade stehe, ne? Und was ist bei mir?
Das ist ein tolles Bild. Also danke dafür, Sebastian. Das beschreibt einen Aspekt. Also wir haben da das Wurzelzeichen eigentlich, wo du so durchs Leben gehst, und mit dem Wurzelzeichen, also wo dann dieses mathematische Symbol, geht's ja dann nach unten.
Ja.
Und dann geht es wieder rauf und dann geht es oben wieder
Weiter.
recht weiter. Und ich habe so diese Dunkelheit oder am Fuße des Leuchtturms, also unten,
Ja.
übersetzt das für mich im Abgrund,
Ja.
ja, da gilt schon hinzuschauen, aber man muss in die Abgründe nicht stürzen, sondern man kann da schrittweise wie mit einer Leiter runtersteigen, so weit wie es gerade für einen selbst verträglich und gut ist.
Und im
Weil,
Leuchtturm ist dann die Wendeltreppe, ne?
ja, genau, beim Leuchtturm sind es die Stufen oder die Wendeltreppe, genau. Ein schönes Bild. Danke dafür.
Und ja, jetzt bin ich aber auch noch neugierig, weil du es ein paar Mal erwähnt hast. Was sind denn die 5 Stufen?
Die 5 Stufen sind die 5 Punkte beim 5-Punkte-Modell und das beginnt immer mit dem Thema. Also was ist das Thema? Dann die Not. Also Not meint, was empfinde ich bei diesem Thema im Körper? Welche Emotionen, welche Gefühle, welche körperlichen Sensationen tauchen bei diesem Thema auf? Dann der dritte Punkt ist die Hypothese. Also was denke ich, warum das so ist? Welche Glaubenssätze, welche Annahmen habe ich über meine Nöte, über dieses Thema? Und der vierte Punkt ist, in welches Handeln führt mich das? Also was tue ich da? Da gibt es oft einen Erstimpuls beim Handeln, oh, das macht mich eben ohnmächtig oder es macht mich planlos oder das führt mich sozusagen in Abgründe. Und man muss sich da ein bisschen so eine Pyramide vorstellen. Diese Grundfläche der Pyramide besteht eben aus diesen 4 Eckpunkten: Thema, Not, Hypothese, Handeln. Und das kann man so durchwandern, bis man das Gefühl hat, also da taucht vielleicht ein neues Thema auf, dann geht man nochmal in die Not, nochmal in die Hypothese, nochmal ins Handeln. Das macht man so 3, 4, 5 Mal vielleicht und dann kommt so ein Zustand, der sagt, och, jetzt bin ich durch. Also jetzt bin ich die Wendeltreppe sozusagen an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, da ist es jetzt für mich stimmig. Und an diesem Punkt kann man dann sagen, so, jetzt bin ich da durch und jetzt gehe ich an die Spitze der Pyramide, das ist der 5. Punkt, wo ich das ganze Erleben, das ich da vielleicht die letzten Minuten durchwandert habe, in einer Position zusammenfasse. Das ist so ein kurzes, überblicksartiges Statement zum Thema. Und das ist auch das, was mit dem ich dann wieder in die Welt rausgehe. Und sag, also zum Thema Klimawandel, ich mache jetzt ein schnelles Beispiel, habe ich die Position, ich achte im Alltag darauf, welche Produkte ich kaufe. Und davor ging dieser Prozess, das ist ein sehr individueller, sehr persönlicher Prozess, den ich aber nicht veräußern muss. Also den muss ich nicht nach außen tragen, den kann ich mit diesen 5 Punkten selber durchwandern. Also eine Navigation, jetzt beim Leuchtturm bleiben, eine Navigation durchs innere Erleben.
Ja, genau. Und dann gebe ich mir durch den Scheinwerferstrahl meine Richtung quasi
Ja, genau, damit, das ist ein schönes Bild. Mir taugt das mit dem Leuchtturm. Klasse,
an.
klasse, ja.
Ja.
Auf dem Weg dorthin kann ich mir auch noch eine Haltung überlegen. Haltung, also auch sind wir wieder beim Körper. Haltung, also habe ich da eine aufrechte Haltung oder habe ich vielleicht zum Thema Klimaschutz eine konsequente Haltung? Also da kann ich mir so Eigenschaftswörter überlegen, die mir im Alltag einfach helfen, das schnell wieder abzurufen, wenn ich dann im Supermarkt stehe, vorm Regal. Da kann ich sagen, ja, ich wollte ja konsequent bleiben und ich wollte nachhaltig zum Beispiel einkaufen und ich wollte bewusst sein. So. Und mit diesen 3 Begriffen kann ich blitzschnell vorm Regal das wieder abrufen.
Ja, und warum ist es dir wichtig, genau das zu tun? Und was erfüllt sich dadurch für dich, wenn du das tust?
Ui. Um diese Frage kreise ich seit vielen Jahren. Warum tue ich das?
Geht ja um bewusstes Handeln, ne?
Ja, aber in mir steckt schon, also das war auch ein Teil meiner Genesis. sagt man da, glaube ich, ein Teil meiner Katharsis, also auch meiner Läuterung war, ich bin schon so ein bisschen ein lehrerhaftes Wesen, das auch leichte Tendenzen zu predigen hat. Ja? Und das wird in der Welt nicht immer so honoriert. Und das ist auch gut so, ja, weil wir müssen den Gurus und den Predigern nicht folgen. Ja? Geht immer um die Selbsterfahrung. Aber das musste ich oder das durfte ich auch lernen, dass ich mit dem nicht wirklich weiterkomme. So, und dann kreise ich weiter um diese Frage und ich merke schon, ich habe irgendwie keine andere Wahl. Ich habe das Gefühl, ich muss das tun, weil es sich's richtig anfühlt. Es fühlt sich mit jeder Faser meines Körpers richtig an, für mich sorgen zu können und so im Außen zu handeln, dass ich niemandem damit Schaden zufüge. Und da kann nichts falsch drin sein. Also ich komme jedes Mal beim Nachdenken zu demselben Punkt. Es kann nicht falsch sein.
Und du machst das jetzt seit 12 Jahren quasi, ne? Hast du
genau, genau. Und viele meiner Freunde und meine Umgebung sagt immer, immer stärker und immer deutlicher, also, und sie bewundern mich, dass ich das schon so lange durchhalte. Und ich sag, mich wundert es auch. Und ich brauche die Bewunderung da wirklich nicht an der Ecke. Die brauche ich nicht. Mich wundert selber.
Ich stelle mir die Frage, ob man das überhaupt muss. Weißt du, wie ich meine? Also geht es da wirklich um Durchhalten?
Naja, es gibt schon ökonomische Zwänge auch. Ja? Also das, wo ich gesagt habe, als ich begonnen habe, 2012, damals mit diesen anderen Konzepten, das war einfach nicht nachgefragt. Und es war kein Bewusstsein in der Welt und für solche Prozesse und Strukturen. Und lange haben wir damit gerungen, das Wort Kontexten überhaupt zu erklären, also erklärbar, verstehbar zu machen. Da brauchst du schon als Pionier ein Durchhaltevermögen. Das ist jetzt anders. Ja? Die Zeit der letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass das Bewusstsein in der Welt für solche Techniken viel, viel stärker in den Alltag gerückt ist. Und die Menschen heute selbst aktiv nach solchen Techniken suchen, die möglichst einfach sind, die erklärbar sind. Aber die ersten 10 Jahre war das nicht so. Und da habe ich mein Selbstbild, meine Identität, das war mir auch so nicht bewusst, dass ich auf einem Feld des Pioniertums unterwegs bin. Die hat mir dann Stärke und Kraft gegeben. Also das kann ich jetzt auch so formulieren, wo du mir diese Frage so stellst. Das war aber vorher nicht so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich gehe als Pionier in die Welt.
Meine Resonanz ist vielleicht, dass dir dann so die Klarheit gekommen ist, mehr und mehr über die Jahre, warum du das tust und dass du das dann mehr nach außen tragen konntest. Weißt du, wie ich meine?
Ja, da hat sich sicher in mir was geklärt und trotzdem ist immer noch so ein Rest da, also der nicht ergründbar ist. Also bis jetzt nicht. Der schließt sich vielleicht an irgendeinem Punkt oder man sagt ja auch in den letzten Atemzügen des Lebens, an der Schwelle zum Tod kann man noch Erkenntnisse über das Leben und über sich schöpfen.
Ja.
Und ich bin mir sicher, an der Stelle wird sich auch noch einiges aufmachen.
Ich habe jetzt mal eine Frage, die mich gerade beschäftigt, weil du hast ja von Gemeinwohlökonomie, Soziokratie und so weiter erzählt. Ich kenne die Modelle, habe mich jetzt nicht intensiv mit dem beschäftigt, weil ich mich nicht für diese entschieden habe. Ich kenne aber so ein bisschen so Leute aus diesem Kontext heraus. Und ich mach's mal allgemeiner, so Menschen, die sich jetzt für Nachhaltigkeit einsetzen. Und du hast es so ein bisschen auch erwähnt. Da entsteht dann hier und da habe ich den Eindruck, eine Frustration, wenn auf dieses Thema, wir setzen uns für Nachhaltigkeit, nicht diese Resonanz kommt von außen, die diese Menschen sich wünschen. Und dann rutscht das aus meiner Beobachtung sehr schnell in so einen Aktivismus. Wir müssen jetzt was tun und so weiter. Und die anderen, die uns jetzt nicht unterstützen, aber in der Macht sind, die sind dann doof, ja. Und dann, wir müssen jetzt Druck aufbauen über Medien, über Presse, was auch immer. Wobei mir dann die Alarmglocken halt angehen, weil ich sage, Leute, das geht doch in die Trennung, nicht ins Miteinander.
Ja, genau.
Und das hast du auch erwähnt, dass es dir dann um Verbindung geht ins Miteinander und dass da für dich Kontext eine Rolle spielt. Also meine Frage ist jetzt, ist das ungefähr so, wie du das auch erlebt hast? Und was hat sich für dich für einen Unterschied eingestellt, wenn du jetzt sagst, du machst, also was hat sich auch für dich verändert, wenn du jetzt 12 Jahre schon mit Kontexten unterwegs bist? Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist tatsächlich, dass durch diese Werkzeuge des Kontextens sich jeder Mensch selber weiterentwickeln kann, und zwar in time, in dem Moment, wo es passiert. Und jetzt nehmen wir Soziokratie. Da gibt es eine Funktion in der Soziokratie, das ist der Moderator, die Moderatorin. Und die lenkt den Prozess. Und beim Kontexten ist das nicht so. Beim Kontexten hat jeder die Macht, selbst in diese Führungsposition sofort zu gelangen. Und im Zusammenspiel mit den Werkzeugen ist das immer ein Paarlauf zwischen ich mit mir und ich mit den anderen. Und diese zwei Ebenen immer verbinden zu können, auch während ich in einem Kreis sitze, meine eigenen Sensationen, wo gerade das Gegenüber vielleicht einen Satz sagt, der bei mir einen Triggerpunkt auslöst, wo ich merke, oh, da gehe ich jetzt in den Saft oder da gehe ich jetzt in die Wut, in den Zorn. Sofort ein Tool zur Verfügung zu haben, mit dem ich das selbst regulieren kann.
Und das wäre dann, dass ich in mir die 5 Schritte durchgehe, Punkte durchgehe.
Genau. Das 5-Punkte-Modell kann man so weit internalisieren und üben, dass man das in time in wenigen Sekunden durchwandern kann. Am Anfang hat man noch einen Zettel und diese Pyramide, aber mit der Zeit internalisiert sich das dermaßen, dass du das in Sekunden auflösen kannst und Themen transformieren kannst. Und deshalb ist der Mensch als Ausgangspunkt das Wichtigste, weil der einzelne Mensch in seiner Persönlichkeitsentwicklung eine Unterstützung im Alltag braucht. Weil was wir heute, das habe ich selber erfahren, ich war früher Yoga bei einer Yoga-Gruppe und das war immer, ich hatte eine super Yoga-Lehrerin, die Alexandra, und die hat, mir ging es auf der Yogamatte immer super. Also abgesehen von den körperlichen
Beschwerden
am Anfang, aber mental, das war super. Und dann ging ich raus und die Welt war draußen wieder so, wie sie war, und in dieser Übersetzungsleistung, an der bin ich gescheitert, von der Yogamatte die Erkenntnis ins Außen zu tragen. Weil die Yogamatte war für mich auch ein geschützter Raum. Ja? Also das war ein Raum, wo auch das Miteinander respektvoll, achtsam war. Aber draußen ist das nicht der Fall. Ja? Da geht man nicht respektvoll und achtsam um, sondern da wirken andere Phänomene. Und da brauche ich draußen etwas, mit dem ich mich jederzeit selbst regulieren kann. Und meine Resilienz mitten im Alltag aus einem Impuls, der am Anfang unangenehm ist, sofort transformieren zu können. Und so ähnlich ist es mit der Therapie oder Psychotherapie. Ich gehe, weil der Mensch nichts anderes zur Verfügung hat, muss er halt in Therapie gehen, obwohl er eigentlich ja keine Krankheit in dem Sinn hat, sondern mit alltäglichen oder den typischen Herausforderungen des Lebens konfrontiert ist. Also wenn ein naher Verwandter oder vielleicht ein Elternteil stirbt, dann gehört das zum Leben dazu. Und wir haben aber das so weit ausgeklammert, dass dann der Tod plötzlich auf uns einstürzt als ein lebensimmanentes Phänomen, dem wir auch selbst nicht entkommen werden. Das ist eine Gewissheit.
Du möchtest quasi sagen, dass wir den Tod so ausgeklammert haben, dass wir merken, da ist jetzt jemand gestorben, das macht was mit mir, dass ich nicht mehr so funktioniere, wie ich denke, zu funktionieren zu müssen. Deswegen bin ich, Anführungsstriche, kaputt, gehe jetzt zum Therapeuten, um wieder zu funktionieren. Und eigentlich geht es ja darum, ey, dieses Gefühl von, Anführungsstriche, kaputt, ist normal.
Ja.
Und das gehört zum Leben dazu, dass Menschen sterben und dass es uns dann so geht. Und das Unnormale ist eigentlich, dann weiter funktionieren zu müssen.
Ja. Und existenzielle Themen, also Existenza, also das Wort des Seins, des im Leben Seins, dieses Existenzielle, das kommt immer auf uns zu, doch wir haben Strukturen gebaut, die uns davon immer dann ablenken. Also dann gehen wir in irgendeine andere Welt, also wir lenken uns über Medien ab, über Fernsehen, über Social Media, was auch immer. Und der Körper, der Mensch kann das aber nicht verarbeiten, weil es bleibt ja ein existenzielles Thema. Die Angst vor dem Tod trifft wahrscheinlich jeden Menschen an irgendeinem Punkt im Leben. Den einen früher, den anderen später. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist nichts Krankes, das ist einfach nur die Strukturen, die uns dorthin führen, die machen krank, aber der Tod an und für sich ist ganz natürlich.
Ich glaube, ich habe was verstanden. Ich möchte das mal verbalisieren, um zu gucken, ob das stimmt. Also was ich wahrnehme, wenn ich jetzt höre, ist, dass du am Anfang unterwegs warst im Sinne von, überspitzt gesagt, ich muss die Welt retten, ja, Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein Riesenkonzept wie Gemeinwohlökonomie und alle müssen jetzt sich gemeinwohlökonomisch organisieren. Für die, die es wollen, ist es ja ein gutes Framework und ein gutes Konstrukt. Aber wenn ich das predige, so wie du gesagt hast, dann erzeuge ich halt auch Widerstand. So, ne? Mit welchem Löffel hast du dir denn die Weisheit gefuttert, so nach dem Motto, ne?
Genau.
Und dann genau so ein Konzept wie Soziokratie, jetzt müssen wir uns so organisieren, bla 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 und so, selbe Thema. Und das löst ja auch ein Gefühl der Ohnmacht aus, dass man merkt, ich kriege keine Wirksamkeit, vermute ich. Was dann in dieser Wurzel so eine Krise auslösen kann, ne? So tschuh, unten.
Ja, genau.
Und durch das Kontexten hast du dann für dich erkannt, okay, dieser globale, große Ansatz ist eigentlich für mich als Individuum irgendwie zu groß, weil ich nicht diese Resonanzen kriege, die ich mir wünsche. Aber was in meiner Macht steht, ist ja, was ich als Individuum mit mir mache und was in mir abläuft. Und sich dann bewusst werden, zum Beispiel durch das Kontexten, in welchem Kontext bin ich gerade, was macht er mit mir, und dann durch die 5 Schritte zu gehen, wie ich damit umgehen will und mich in eine Lage versetze, wo ich bewusst entscheiden kann, wie ich mich in meinem gegebenen Kontext, den ich jetzt gerade habe, verhalte, um für mich etwas zu verändern und dadurch aber in der Interaktion mit anderen Menschen für diese Menschen oder in der Gruppe was zu verändern, weil ich mich entscheide, wie ich mich verhalte.
Ja, Sebastian, du hast das super beschrieben, was so meine Entwicklungsschritte waren. Und ich möchte es nochmal sozusagen auf der Ebene, Wirkungsebenen, wo das Kontexten auch den Anspruch hat, dass es wirkt. Und du hast völlig richtig gesagt, für mich war es am Anfang irgendwie zu groß. Ja? Aber mein Ego damals, für das war es nicht zu groß.
Ja, das Ego war groß.
Ja, das Ego war groß und darum konnte ich auch diese Ebene so empfinden und fast auch bedienen. Aber eben, wie du völlig richtig sagst, mit dem Scheitern verbunden. Und deshalb, und das sind aber die Wirkungsebenen, muss ich bei mir anfangen, also auf der individuellen Ebene. Und das gilt letztlich für jeden Menschen, der da, und ich habe mich da nicht auszunehmen, Reifungsprobleme sozusagen in der Kindheit erleben musste. Also ich habe halt an gewissen Punkten meiner frühkindlichen Prägung, da ist nicht alles so glatt gelaufen. Und deshalb, an diesen Punkten kann man nachreifen, und das durfte ich auch erfahren, und das betrifft das Individuum. Dann betrifft es als nächstes das Zwischenmenschliche, also ich mit den anderen. Dann betrifft es meinen Umgang in der Gruppe. Also wie gehe ich in einer Gruppe, wie positioniere ich mich in einer Gruppe? Bin ich da eher zurückhaltend oder bin ich eher der Impulsgeber? Und ich war eher der, ich sage jetzt mal, der aus der Führungserfahrung auch heraus, der immer dachte, ich muss die Gruppe führen. Und ich durfte lernen, dass jeder da drinnen führen kann, wenn man es nur strukturell zulässt. Und dann auf Organisationsebene, auf Unternehmensebene bis hin auf gesellschaftlicher und sogar kulturübergreifender Ebene kann ich dieses Handeln anwenden. Ich kann zunächst einmal dem anderen einfach den Raum geben und zuhören. Was dir du mit deiner Podcast-Serie eindrucksvoll machst, den anderen seine Welt verstehen zu wollen, ist ein ganz wichtiger zweiter Schritt. Der erste Schritt ist, sich selber mal zu positionieren und sich selber zu verstehen.
Ja.
Und wir leben eigentlich gerade in diesem Podcast diese zweite Phase des Miteinanders, ja, den anderen zu hören und ihn zu verstehen in seiner Welt.
Ja, interessant. Das heißt, es neben den 5 Punkten gibt es auch noch Phasen.
Ja, genau, weil, ja genau, da gibt es auch noch Phasen, 5 Phasen, der Fokus 5 Raster heißt der. Der führt vom Ich über das Du zum Wir und dann weiter in die Umsetzung und Kooperationsstruktur. Warum braucht es das? Weil wir oft mal gerne, man höre auch mir ganz exakt zu, weil wir sehr schnell im Wir sind. In der Sprache. Und das Wir vereinnahmt sehr schnell und das macht sehr schnell ein scheinbares, einhelliges Ganzes.
Ja.
Aber auf dem Weg zum Wir bleibt oft das Ich und das Du zurück und das ist ungünstig. Darum braucht man diese Phasen, dass man die wirklich bewusst und schrittweise.
Ja. Es kann ja sogar sein, dass ich mich als Ich hinter einem Wir verstecke oder ein Wir nutze, um dir etwas nicht klar sagen zu müssen, ne?
Ja, ja. Ich habe das jetzt oft die letzten Jahre in der Werbung erlebt, wie stark das Wir in Organisationen postuliert wird, marketingmäßig auch ganz stark aufgeladen wird und es dann sozusagen im Außen zwar dargestellt wird, aber im Innen nicht funktionieren kann. Weil, wie du auch sagst, viel zu schnell im Wir und viel zu verschleiernd letztlich eingesetzt.
Ja. Die 5 Phasen, die du gerade beschrieben hast, die erinnern mich, und ich weiß, dass du sie kennst, an die Inner Development Goals und die 5 Dimensionen.
Super Referenz, ja.
Also mein Sein, mein Denken, meine Beziehung, meine Zusammenarbeit, mein Handeln, ne?
Ja, ja. Die Inner Development Goals habe ich über die Jutta Kallis, mit der du ja auch mal eine...
Die war auch schon hier, ja. Und ja, ich genau. Bei ihr.
Und die Jutta hat mich auf die IDGs gebracht und wir hatten mal einen Podcast genau zu dem Thema, um die beiden zu vergleichen oder sozusagen ihr Zusammenspiel. Und die passen perfekt zusammen. Ja. Sind in den Phasen sehr, sehr ähnlich. Was vielleicht das Kontext noch ein bisschen stärker macht, ist Strukturen zu bauen. Also die Fähigkeit, im Alltag Strukturen zu bauen, also Organisationsstrukturen, Prozesse, Abläufe, wo die Inner Development Goals dann in Richtung Sustainable Development Goals etwas brauchen. Und das kann vielleicht genau diese Lücke, kann das Kontexten sehr gut ausfüllen. Weil diese Strukturbaukompetenz, die liegt heute in den Händen weniger. Also ich bin fix davon überzeugt, dass jeder Mensch Strukturen bauen kann, wenn er die richtigen Werkzeuge dazu hat.
Du meinst mit Kompetenz gerade Macht oder Fähigkeit?
Ja. Macht. Naja, beides, ja. Also einerseits haben wir natürlich hierarchische Strukturen, die an der Spitze potenzierte Macht repräsentieren. Genau. Und dort liegt aber gleichzeitig auch, also denken wir mal an Gesetzgebung, liegt im Parlament in Österreich halt bei 183 Abgeordneten die Macht, Gesetze zu erlassen.
Ja.
Und nicht bei den 8 Millionen oder 9 Millionen. Und wenn man Graswurzelbewegungen betrachtet, dann scheitern weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu scharf gesagt, aber dann gibt es viel Ressourcenverschwendung an der Basis deshalb, weil man sich nicht wirklich effektiv organisiert und organisieren kann, weil man versucht, es auf der Ebene zu lösen, nämlich mit so machtartigen Strukturen.
Ja.
Und das funktioniert aber bei Bewegungen, die von unten kommen, die sehr basislastig sind, da funktioniert das nicht.
Da kann ich mitgehen, weil das ist der Grund, warum ich mich ja so für die Inner Development Goals einsetze. Wir haben ja auch den Verein hier jetzt in Düsseldorf gegründet dazu. Dass ich den Eindruck habe, dass einige Nachhaltigkeitsprojekte, Initiativen genau aus diesem Problem, was du gerade angesprochen hast, sich zerlegen und nicht zur Wirkung kommen. Weil sie nicht die Social Skills, diese inneren Fähigkeiten, also sein, denken, Beziehung gestalten, zusammenarbeiten und ins Handeln kommen, dass es daran halt fehlt. Und deswegen, glaube ich, dieser Framework beschreibt die Fähigkeiten und wir dürfen jetzt darüber nachdenken, wie wir diese Fähigkeiten entwickeln. Und ich glaube, das Wissen gibt es schon seit Jahrtausenden. Wir müssen es halt nur von Generation zu Generation wieder neu lernen oder übertragen und weitergeben. Ne?
Ja, und gerade die Organisiertheit in einer Gruppe. Also ich halte die Gruppe für das wichtigste Prägungselement menschlichen Miteinanders. Das ist zunächst die Familie, aber später dann natürlich das Team oder die Schulkollegen. Und wir haben da so Erfahrungen, die sagen, also Gruppen sind träge, zum Beispiel in der Entscheidungsfindung. Oder Gruppen, da geht viel zu viel Zeit für Konflikte und Unstimmigkeiten drauf. Und diese Erfahrungen sind alle berechtigt. Die haben wir auf die eine oder andere Art wahrscheinlich selbst gemacht. Aber die gilt es zu transformieren. Und durch die Werkzeuge, durch Werkzeuge kann man das ganz anders machen. Also ich stehe zum Beispiel auf einstimmige Entscheidungen. Da schlagen zunächst mal alle die Hände zusammen und sagen, naja, das ist ja mühsam, Einstimmigkeit. Wenn du es richtig magst, geht es ganz einfach. Also ich sage immer, und das sage ich mit der Brust, mit dem Brustton der Überzeugung, ich kann in jeder x-beliebigen Gruppe nach 20 Minuten die erste einstimmige Entscheidung herbeiführen.
Jetzt lege ich mein Lieblingstool daneben. Ich entscheide in Gruppen gerne orientiert an der Widerstandsfreiheit, oder?
Ja.
Also, habe ich einen Widerstand, ja oder nein, statt Zustimmung? Wenn es keinen Widerstand gibt, können die für etwas gehen wollen, in der Gruppe dafür gehen.
Ja, und das, den Konsent, der in diese Richtung arbeitet, den habe ich bei der Soziokratie kennengelernt. Und ich habe aber genau an dem Punkt, wo es um diese Widerstandsfrage ging, die blieb unversorgt im Prozess.
Dafür gibt es dann das systemische Konsensieren.
Mit dem Konsens. Ja, das systemische Konsensieren kenne ich auch. Das geht mal ganz gut für einen ersten Schritt, wo es um sehr komplexe Ausgangssituationen vielleicht geht, um schnell mal so eine Tendenz für eine optimale Lösung zu erzeugen. Aber ich halte ja, die optimale Gruppengröße, um sich fortzubewegen, liegt ja irgendwo bei 7 bis 10, 11 Leute. Da klappt die Kommunikation noch gut, da kann man sich miteinander bewegen. Und ich halte größere Gruppen gar nicht für diskursfähig. Ja, also da braucht man dann andere Strukturen eben. Aber in einer 7er bis 11er Gruppe kann man Konsent auch in Richtung einstimmiges Ja führen. Also da bin ich überzeugt. Mhm. Und was heißt dieses Ja? Das heißt, beim somatischen Marker, das ist ein eigenes Werkzeug, dass ich so zwei Skalen in mir checken kann. Wie stark ist mein Widerstand auf der einen Seite und wie stark ist meine Motivation, meine vorwärtsgerichtete Kraft?
Ist auch umzusetzen letztlich, ne?
Ja, genau. Und wir vermengen auch da, so ähnlich wie beim Wir, vermengen wir diese beiden Kräfte, die in uns wirken. Und ich würde ganz gern immer darauf hinweisen, ja, ich habe einen Widerstand, den gilt es zu bearbeiten. Und dann möchte ich aber auf diesem Weg meine Motivation nicht verlieren. Und die beiden korrespondieren nicht direkt miteinander, sondern sehr, sehr indirekt. Ich brauche möglichst wenig Widerstand und möglichst viel Motivation, damit ich effektiv was weiterkriege.
Genau. Ja, spannend. Jetzt sind wir warm geworden. In der letzten Viertelstunde habe ich den Eindruck, da ist so ein Flow entstanden. Wir sind jetzt schon über 50 Minuten unterwegs.
Ja, die Zeit vergeht wie im Flug.
Ja, ich glaube, das ist immer, wenn Flow entsteht, wenn Verbindung entsteht, ne, dann wird es auch easy, wenn man halt nicht um Meinungen kämpfen muss, sondern sich zuhört, um zu verstehen. Das ist ja das Prinzip, was ich in dem Podcast verfolge und was ich... Ja, womit ich die Hörer ja auch inspirieren möchte. Und ich versuche ja immer unter einer Stunde zu bleiben in meinen Folgen. Und am Ende habe ich immer zwei Fragen. Also ich fange mal an erstmal mit der ersten jetzt. Gibt es jetzt, wenn wir zum Ende kommen, noch etwas, was du abschließend sagen möchtest? Oder mit dem du noch abschließend gehört werden möchtest?
Naja, vielleicht, also Kontexten braucht Verbündete. Also braucht Menschen, die sich dafür interessieren, weil das ist jetzt keine Bewegung, die mit viel Geld ausgestattet ist, sondern die ist mit viel Engagement, hat das die ersten 12 Jahre sozusagen gut am Weg gebracht. Und es braucht jetzt einfach Leute. Und ich würde mir wünschen, dass Leute mich kontaktieren, die da mehr erfahren wollen. Oder gehen einfach mal auf die Webseite kontexten.org. Genau. Und von dort geht es eh weiter. Da kann man schauen, ob man, ob einen das anspricht. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt. Genau.
Ja, ja. Was mir gerade so kommt, ist, dass Kontexten ein Konzept, eine Methode ist, die dadurch lebt, indem man es halt selber lebt und vorlebt, oder?
Ja, und tut. Also
und tut, genau.
Voll im Tun, ja. Also Kontexten erklären ist immer schwierig. Man muss es erfahren.
Mhm.
Und erfahren tut man es im Miteinander.
Ja. Dass man dann erfährt, welchen qualitativen Unterschied das im Miteinander macht. Ja.
Genau, was macht es mit mir, was macht es mit dem Miteinander, was macht es mit der Gruppe?
Ja.
Ja.
Genau. Ja, und dann meine zweite Frage ist so eine Kombifrage. Wie war es für dich hier bei Empathieschenker und wie gehst du raus?
Also was ich großartig finde, ich habe mir vor vielen Jahren abgewöhnt, Erwartungen für mich zu formulieren und Erwartungen irgendwie mit Erwartungen wo reinzugehen. Und das hat sich heute ganz besonders ausgezahlt, weil ich fand so einen herrlichen Flow, den hätte man nicht planen können. Danke dafür. Du hast eine so schöne Art, das Gespräch zu führen. Das ist, also bei mir geht jetzt die Gänsehaut am ganzen Körper auf, weil ich das so wirklich als Wohl, als umfassendes körperliches Wohl empfinde. Ja. That's it.
Ja, mit Gänsehaut raus. Cool. Das freut mich. Ich habe geguckt, ob das bei mir auch jetzt Gänsehaut auslöst. Das ist ein sehr schönes Feedback, über das ich mich freue. Dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch übrig, dir für dein ja erwartungsfreies Einlassen zu danken, für deine Offenheit und dein Vertrauen, dich hier bei mir im Empathieschenker mit dem zu zeigen, was dich bewegt und was dir wichtig ist.
Danke, Sebastian. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Schön im Flow zu sein mit dir. Ja, alles Gute.
Ja, sehr gerne.
Das war Episode 78, Kontexten, eine Kulturtechnik und das dreijährige Jubiläum des Podcast Empathieschenker. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mir ein Feedback geben magst oder einmal mit etwas gehört werden möchtest, was dich bewegt und dir wichtig ist, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen und auf weitere 3 Jahre.